ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App, der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Als würde eins nicht reichen. Schwimmen, Radfahren, Laufen, Triathleten sind in allen drei Disziplinen Helden und immer am Start. Und wenn sie in allen drei Disziplinen noch super gut sind, dann heißen sie vielleicht auch noch Patrick Lange. Schön, dass du heute mein Gast bist im Sonntagstalk von SR1 und HR3. Guten Morgen.
Guten Morgen, ich freue mich.
Schon gelaufen am Sonntagmorgen?
Tatsächlich ist der Sonntag bei mir ein etwas ruhigerer Tag, aber ich bin trotzdem schon geschwommen. Meine Tage beginnen in der Regel mit einer Schwimmeinheit morgens um 7 und die habe ich tatsächlich schon hinter mir.
Okay, dann sitzt du jetzt schon frisch trainiert mit mir hier heute im Gespräch. Wir schauen ja ein bisschen auf Triathleten, so wie vielleicht auf Zauberer. Wir staunen und denken immer, wie schafft ihr das eigentlich? Was ist Triathlon eigentlich für dich?
Oh, das würde den Rahmen, glaube ich, jetzt sprengen. Triathlon ist für mich kurz gebrochen meine große Leidenschaft. Ich betreibe den Sport schon seit ich 17 Jahre alt bin, also schon über 20 Jahre. Mein großer Traum, meine Traumerfüllung, mich da auf der paradiesischen Insel im Pazifik so quälen zu dürfen. Und einfach für mich bedeutet es auch Freiheit, eine Sportart auszuüben, die draußen stattfindet, in der ich mich komplett austoben und ausleben kann. Und für mich die schönste Sportart der Welt.
Und es ist natürlich auch dein Beruf und wie du sagst, dein Traum. Schwimmen, Radfahren, Laufen, alles ja sehr einsame Sportarten, ne? Also magst du keine anderen Mitspieler?
Interessanterweise bin ich ein von meinem psychologischen Profil her als Leistungssportler beschäftigt mich natürlich auch mit Mentaltraining und psychologischen Profilen und so weiter und so fort. Und da ist bei mir tatsächlich auch rausgekommen, dass ich ein sehr starker Teamplayer bin. Mhm. Ich bin zwar in einer Einzelsportart zu Hause, aber man sieht natürlich auch immer nur mich alleine da durch die Gegend laufen. Im Hintergrund ist aber ein sehr, sehr starkes Team. Und ich werde es auch nicht müde, das zu betonen, dass dieses Team absolut genauso wichtig für meine sportlichen Erfolge ist, wie das ganze Training drumherum.
Wer gehört zum Team? Wer ist dabei? Also klar, eine Partnerin muss das mittragen. Können wir nachher vielleicht nochmal drüber reden. Dein Reisebüro,
ja.
Dein Physiotherapeut. Wer gehört zu deinem Team? Wer ist das für dich? Wer ist dein Netzwerk, was dich trägt für diese Hochleistung?
Da gehört, wie du schon sagst, meine Frau dazu, die auch mit mir zusammen mein Management macht. Also wir sehen das so ein bisschen als Familienbetrieb tatsächlich. Dann kommt der Trainer dazu, dann kommt der Schwimmtrainer dazu. Der Physiotherapeut, der Marketingangestellte, der Unterstützer in der Sachen Kaltakquise, dann die Familie natürlich. Ich beschreibe das ganz gerne wie so eine Zwiebel, ja, die sich wirklich in so Schichten aufbaut. In der Mitte bin ich und es geht natürlich darum, dass ich am Tag X meine sportlich beste Leistung abrufen kann und dann baut sich das im Prinzip nach außen hin auf und da gibt es natürlich Leute, mit denen ich täglich Kontakt habe, aber ja auch manche Teammitglieder, mit denen ich dann vielleicht alle zwei Wochen mal im Austausch bin. Also von daher ist es schon auch, glaube ich, sehr professionell aufgebaut und
Alleine ginge es ja auch nicht auf diesem Niveau, das muss man
es muss auch eine Wohlfühlatmosphäre
ja,
da sein.
Ne? Das ist dir auch wichtig.
Genau, ohne dass ich da mit einer entspannten mentalen Attitude in so ein Rennen reingehen kann, das geht halt einfach nicht. Ne? Und von daher ist das extrem wichtig.
Disziplin, so heißt der große Feind vom inneren oder des inneren Schweinehundes. Och, keine Lust, trainieren, das mache ich mal morgen. Diese Sätze gibt's, glaube ich, nicht in deinem Leben, lieber Patrick Lange. Du bist Triathlon-Profi. Machst du dich abhängig vom inneren Schweinehund oder hast du den einfach begraben?
Nein, du musst dir das auch wirklich so vorstellen, wenn ich meine 15, 16, 17 Einheiten in der Woche trainiere, dann ist man auch müde und dann gilt es auch für mich ab und zu den inneren Schweinehund zu überwinden, aber ich habe halt ein großes Ziel Und dieses große Ziel, das habe ich jetzt schon dreimal erreicht, den Ironman Hawaii zu gewinnen, die Weltmeisterschaft zu gewinnen, das ist dann immer das, was mich tatsächlich auch raustreibt. Und der größte Performance-Benefit oder das Wichtigste an jeglicher sportlicher Entwicklung oder jeglicher Zielsetzung ist immer die Konsistenz. Du musst es einfach jeden Tag oder in einer gewissen Repetition immer wieder machen können, um Erfolge darstellen zu können. Und das ist das, was ich irgendwann verstanden habe. Und das gilt im Großen bei vielleicht mir jetzt als Hochleistungssportler, wie aber auch im Kleinen, wenn man eben einmal die Woche seine wöchentliche Sporteinheit macht, das ist einfach super wichtig, das immer wieder auch eingeplant und routinemäßig zu absolvieren.
Also die Erinnerung, die dann ausgelöst wird im Gehirn und in den Muskeln, ist wichtig. Und die darf nicht schwankend sein, wenn ich dich richtig verstehe. Also bei dir ist es dann eine tägliche Trainingseinheit, bei uns Laien dann vielleicht 2-3 Mal die Woche maximal.
Genau, das finde ich absolut. Ne? Ja.
Gibt es Flexibilitäten innerhalb der Zeiten oder ist dein Ablauf gleich? Also weiß man immer, wo du um 7 Uhr zu finden bist, nämlich im Wasser, weil du morgens gerne schwimmst?
Ganz genau. Also das sind so die Routinen, von denen wir dann gerne sprechen. Der Mensch ist ein Routinetier und da gilt es auch für mich eben diese gewissen Routinen eben einzuhalten. Bei mir ist es tatsächlich, der Morgen beginnt eben 5-mal die Woche gleich. Ich habe 2 Tage, an denen ich mal ein bisschen länger ausschlafen kann, wo ich dann eben nicht schwimme. Aber ansonsten versuche ich schon auch jeden Abend um die gleiche Uhrzeit ins Bett zu gehen, um die gleiche Uhrzeit aufzustehen, um einfach da auch vom hormonellen Status her eben möglichst gleichmäßig zu sein. Und ich bin eigentlich in der Regel jeden Morgen um 7 im kalten Wasser in meinem Leistungszentrum zu finden.
Genau, man muss dich gar nicht orten, man weiß einfach, wo du bist morgens um 7.
Genau.
Und weil Triathlon auch mit Schwimmen losgeht oder weil du gerne schwimmst morgens als erstes? Oder könntest du auch mit Radfahren anfangen um 7?
Das kommt schon auch mal vor, dass du die Einheiten durchstaust. Aber es ist natürlich im Schwimmtraining besonders so, dass du natürlich Wasserflächen hast, du hast Schulklassen, du musst ja das Schwimmbad ja mit vielen Leuten eben teilen. Und da haben wir als Top-Leistungsgruppe eben Zugriff auf sozusagen die beste Zeit des Tages. Und die ist wirklich um 7, weil du dann den Tag damit starten kannst. Und es ist auch immer zeitlich sehr aufwendig. Also du musst hinfahren, du musst dich umziehen, du musst dich duschen, dies, das. Also es ist halt schon, Schwimmen ist immer auch, sagen wir mal, für 1,5 Stunden Schwimmen gehen auf jeden Fall 2,5 Stunden ins Land. Deswegen finde ich es immer ganz angenehm, wenn du das am Morgen einfach abgehakt hast und dann in den Tag startest.
Ja.
Ich habe dann auch mein Frühstück zum Beispiel immer erst nach dem Schwimmtraining. Vor dem Schwimmen esse ich einen kleinen Snack, trinke einen Kaffee und dann geht's los. Und das finde ich einfach dann angenehm, wenn ich das so aus den Füßen habe einfach schon.
Bester Tipp, damit die Schwimmbrille nicht beschlägt und unter der Badekappe irgendwie immer verrutscht und Wasser reinläuft?
Ich trage tatsächlich die Bändel über der Badekappe.
Ja.
Damit sich einfach diese Badekappe nicht immer so aufbläst mit Luft. Und ich hab bis jetzt auch noch kein Zaubermittel gefunden, dass die Brille nicht beschlägt. Das Beste, was ich...
Es macht mich wahnsinnig, wenn ich schwimmen gehe. Du bist gut im Flow.
Ja, das kann ich total verstehen. Mich auch. Ich find's auch.
Und dann läuft
aber
am rechten Auge Wasser rein.
Das ist komplett doof. Dann ist entweder die Passform schlecht oder die Dichtung kaputt. Aber ich mach's immer so. Ich habe eine dichte Schwimmbrille, da kommt kein Wasser rein. Ich mache dann immer so einen ganz kleinen Hauch Wasser wirklich in die Brille.
Ja.
Und wenn ich dann sozusagen 90 Grad nach unten gucke und den Kopf so leicht schüttel, dann schwappt das Wasser in der Brille hin und her und dann ist der Fog sozusagen wieder raus.
Der Nebel
da muss man
ist
natürlich
weg.
Genau die richtige Menge treffen. Wenn es zu viel ist, dann läuft es ins Auge, dann nervt es. Wenn es zu wenig ist, dann kriegst du diesen Schwapp-Effekt nicht hin.
Ja,
aber
genau.
Das ist bei mir mittlerweile ganz genau ausgetüftelt, dass die richtige Menge ist. Also das ist der beste Tipp, den ich geben kann. Was man noch probieren könnte wirklich ist, das machen auch einige mit so einem Tropfenspüli, sozusagen die Innenseite der Schwimmbrille benetzen und dann vorher gut ausspülen.
Ja, das wäre wichtig, sonst siehst du ja gar nichts.
Genau, sonst brennt es halt im Auge. Aber das funktioniert auch ganz okay, aber auch nicht perfekt.
Disziplin ist etwas, was man braucht als Profisportler. Siegeswille, sich durchbeißen, ans Ziel zu kommen. Ist es das, der Anker in deinem Wettbewerb, dieses Gefühl, ich will der Erste sein, ich will gewinnen? Ist das die Möhre, die einen antreibt?
Es ist natürlich immer eine Mischung aus vielen Faktoren, die einen antreiben. Ich hatte ja auch in Hawaii in der letzten Austragung wirklich auch diese, ich sag mal, diese Begegnung mit meiner 2020 verstorbenen Mutter, die ja auch mir da noch ein paar Worte mitgegeben hat, dass sie sich das unbedingt wünscht, dass ich dieses Rennen nochmal gewinne. Und dann war das wirklich für mich ein sehr großer Antreiber, da wirklich über meine Grenzen hinauszugehen. Und für mich war das sicherlich ein Faktor, warum ich da an dem 26. Oktober 2024 einen perfekten Renntag abgeliefert habe. Das hat mich
für die Mama
bis in die nicht sehr vielfältig vorhandenen Haarspitzen auf dem Kopf noch motiviert. Und das war wirklich für mich ein sehr prägendes Erlebnis. Und
also ein Sieg, wenn ich da nochmal nachhaken darf, für deine verstorbene 2020, leider an Krebs verstorbene Mutter. Was hätte die denn zum Sieg 2024 gesagt? Wie hat die Mama immer reagiert, wenn du als Erster ins Ziel gekommen bist?
Die war einfach immer unglaublich stolz. Das hat ihr total viel bedeutet. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube fest dran, dass sie auch da war. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an für manche, aber das ist natürlich eine Ebene, die man ganz schwer erklären kann. Mhm. Aber es war halt wirklich so, dass ich bei Kilometer 5 auf der Laufstrecke an so einer Bucht vorbeilief, in der wir 2018 tatsächlich mal zusammen baden war, als sie mit auf Hawaii war, bei meinem davor letzten Hawaii-Sieg. Und ich lief da vorbei und nun ist ja wirklich auf Hawaii, ist extrem heiß und plötzlich kriegte ich am ganzen Körper Gänsehaut und dann war es wirklich so, als ob sie halt zu mir sprechen würde und diese letzten Worte, die sie da im Hospiz mir mitgegeben hat, kamen mir wieder in den Kopf und es war dann tatsächlich auch ein Stück weit so, als ob mich jemand anschieben würde, also als ob ich da nochmal so eine zweite Luft bekam. Und wie gesagt, es hört sich vielleicht ein bisschen spooky an, aber das ist das, was ich gefühlt habe und das, was mich dann tatsächlich bis ins Ziel eben auch wirklich angetrieben hat und angeschoben hat tatsächlich.
Ab Kilometer 17 warst du dann ja auch vorne und Laufen ist ja auch deine Paradedisziplin und es ist an einer Stelle, wo ihr eine schöne Erinnerung habt. Was fühlst du denn, wenn du in Kona aus dem Flieger steigst? Also ist Hawaii für den Triathlon so etwas für dich wie, keine Ahnung, Wimbledon für Boris Becker beim Tennis? Da sagt er ja auch, das ist mein Zuhause, mein Wohnzimmer.
Ja, absolut. Wir haben auch nach dem Wettkampf ein ganz tolles Fotoshooting gehabt mit Canyon, wo ich im Prinzip auf dem Weg runter ins Energy Lab. Das Energy Lab ist ein ganz signifikant wichtiger Punkt auf der Marathonstrecke, circa bei Kilometer 25. Man läuft oben vom Highway in so eine Senke rein und in dieser Senke, da steht die Luft, da ist kein Wind, das ist ultra heiß, keine Zuschauer sind erlaubt, also du bist da komplett auf dich alleine gestellt und das ist wirklich so ein Ort, wo in unserem Sport schon Mythen geboren sind. Also da hat man schon Athleten verschwinden sehen und was weiß ich. Also früher war es da unten so heiß, dass sich die Sohlen der Laufschuhe abgelöst haben, weil der Kleber sich verflüssigt hat und solche Geschichten. Und da haben wir im Prinzip ein Wohnzimmer aufgebaut, kann man auch auf meiner Instagram-Seite noch finden, dieses Foto, mit Schrank und Sofa und Tisch und Schachspiel und so weiter und so fort. Und da haben wir das tatsächlich auch so benannt, nach dem Motto, Welcome to my living room. Mhm. Und so fühlt es sich tatsächlich auch an. Also und es ist schon jetzt spätestens nach dem dritten Hawaii-Sieg für mich schon eine Art nach Hause kommen und die Energie auf der Insel Hawaii ist eine, mit der ich sehr gut resoniere und wo ich aufblühen kann. Und von daher, wenn ich mit dem Flugzeug lande, dann grinse ich in der Regel schon in mich rein und freue mich einfach, wieder da
Klar.
zu sein.
Und du hast ihn nur noch mal für die, die es nicht wissen wollten, 2017 gewonnen, den Ironman. Da warst du Hawaii-Sieger. 2018, da hast du noch mal die 8-Stunden-Marke geknackt mit 7 Stunden 52 und 39 Sekunden. Also unglaublich. Und eben 2024 mit einem Abstand von 6 Jahren dann nochmal. Und diese Magie, die scheint ja irgendwie jeden zu packen. Oder ist das nur für Triathleten? Oder meinst du, das wäre, wenn ich jetzt mal nach Hawaii flöge, auch so?
Auf jeden Fall. Ich meine, Hawaii hat ja nicht umsonst diesen Ruf und diese Anziehungskraft auf eigentlich fast alle Menschen, mit denen man spricht. Aber für uns Triathleten ist es natürlich unser Mekka des Sports. Das ist der Ironman ist da erfunden worden und von daher hat das einfach eine ganz besondere Anziehungskraft für uns. Und dieser Anziehungskraft können sich auch normale Touristen, glaube ich, nicht entziehen.
Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Titelblatt eurer Tageszeitung am 27. Oktober. Das war der Morgen nach dem Race Day, dem Wettbewerb der Männer im Ironman Hawaii. Und da gab es fast überall ein Foto von Patrick Lange mit dem hawaiianischen Siegerkranz, dem Lei auf dem Kopf und mit sehr, sehr viel Glück im Gesicht. Wenn Triathlon populär wäre bei Sportwetten, keiner, glaube ich, hätte erstmal gesagt, 2024 nach 6 Jahren Pause, ich glaube, der Patrick Lange gewinnt das, oder? Warst du Favorit?
Die Wettquoten waren sicherlich nicht ganz zu meinem Vorteil. nichtsdestotrotz gab es auch dort noch Leute, die an mich geglaubt haben, zum Glück. Leute, die mich unterstützt haben. Und ich sag mal, auch im Vorjahr bin ich ja Vize-Weltmeister geworden. Von daher, ich glaube, sie waren zwar nicht ganz hoch, aber ganz super schlecht waren die Quoten dann doch auch.
Chris McCormick, Craig Alexander, dein deutscher Kollege Jan Frodeno. Viele haben den Ironman mehrfach gewonnen. Aber keiner hat sich dazwischen eben 6 Jahre Zeit gelassen. War der 26. Oktober irgendwie vielleicht für dich dann doch ein ganz besonderer Tag? Du kamst ja als Vierter aus dem Wasser, hattest auf dem Rad erstmal 9 Minuten Distanz zum Führenden und dann deine Lieblingsdisziplin, Laufen, und geführt ab Kilometer 17. Oder war das alles so geplant, Patrick?
Nein, Wettkampf kann man in der Regel schlecht natürlich planen. Und für mich ist es tatsächlich ein perfekter Tag gewesen. Ich habe in jeder Disziplin Bestleistungen aufstellen können, konnte an meine absolute Leistungsgrenze gehen. Und jetzt den dritten Sieg einzufahren, zum dritten Mal in Streckenrekordzeit, nach so einer langen Zeit, die längste Zeit zwischen den Siegen, macht mich unglaublich stolz und macht mich auch unglaublich stolz auf das Team, was dahinter steht, und zeigt, dass man auch mit 38 Jahren noch zu Höchstleistungen fähig ist.
Allerdings. Und das noch mit einer Quallenattacke beim Warmschwimmen um 6:30, das muss man ja auch nochmal sagen. Quallenbisse nerven, jucken, ganz schmerzhaft. Hast du denn ein Ritual, bevor es losgeht? Nimmst du einen Glücksbringer mit oder hast du einen ganz bestimmten Ablauf?
Der Ablauf vor den Wettkämpfen ist natürlich relativ routinemäßig, wird ausgeführt. Ich stehe 3 Stunden vor dem Wettkampf auf, nehme ein kleines Frühstück, mache mich warm, gehe das Rennen nochmal visuell durch, gehe an mein Fahrrad, das wird am Vorabend schon eingecheckt, dann wird da alles nochmal geprüft. Die Handgriffe sind natürlich jetzt nach 20 Jahren Triathlon schon relativ automatisiert, und dann ziehe ich mich nochmal zurück, setze mich nochmal in Ruhe hin und visualisiere das Rennen nochmal, esse noch eine Kleinigkeit, dann mache ich mich warm, also auch selbst vor einem 7,5-Stunden-Tag gehe ich davor nochmal eine kleine Runde laufen, bringe den Körper auf Temperatur, schwimme mich dann ein, in der Regel ohne Quallenbiss, das war dieses Jahr ein bisschen es hat wirklich auch wirklich wehgetan. Also es war schon doll. Man sieht es auch in Interviews nach dem Rennen, die Striemen, die mir über das Gesicht gezogen sind. Die Qualle hat mich an der Schulter, am Arm, am Knie, am Fuß, am Oberschenkel und eben im Gesicht erwischt. Also schon auch doll. Hat aber auch viele andere Athleten erwischt. Und von daher war dann schon auch, wir haben dann an der Startlinie tatsächlich mit anderen Athleten so ein bisschen rumgewitzelt, schon fast so, okay, irgendwie hat es alle von uns erwischt. Gut, dann war das jetzt so unser kleiner Wake-up-Call und jetzt kann's losgehen.
Gleiche Quallenbedingungen für dann tatsächlich alle. Wenn du sagst, ich gehe dann nochmal, ich ziehe mich nochmal zurück, darf dann deine Ehefrau Julia bei dir sein oder muss die schon selber mit dem Fahrrad vorfahren, um an einem bestimmten Ort an der Strecke zu sein? Wo positionierst du deine Besties? Also die, die dir zwischendurch vielleicht mal so einen kleinen Abklatscher oder Ansporn-Zuruf dann zuwerfen?
Ja, das ist auch sehr professionell organisiert. Der Coach Ben Ressel übernimmt da die Planung und wir haben in der Regel 6 Leute vor Ort. Dann gibt es eben 3 Zweierteams, die sich auf der Strecke eben an bestimmten Punkten verteilen. Da gibt es auch vor dem Rennen ein genaues Briefing, wer wo zu stehen hat. Das ist auch immer eine logistische Meisterleistung, das kann ich dir nur sagen. Also allerdings, da wird wirklich viel Arbeit im Vorfeld reingesteckt, weil natürlich durch Straßensperrungen, durch alle möglichen Unwegsamkeiten da eingeplant werden müssen. Und so ist es eben dann so, dass es auch ein Team gibt, was direkt am Schwimmausstieg steht. Und diese beiden Leute, also Team 1, wenn du so willst, steht dann in der Regel auch bis oder ist dann bis zum wirklich bis zu dem Punkt, wo ich ins Wasser steige, dann bei mir und hat nochmal ein Kohlenhydratgetränk oder einen Gel und einen Schluck Wasser dabei und
darf man dich
nimmt
dann,
mir dann meinen Rucksack ab.
Darf man dich dann ansprechen in der Phase? Willst du noch was Besonderes hören? Oder was willst du gar nicht hören? Nein, was würde dich rausbringen aus diesem Tunnel?
Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, sondern man in dem Moment findet auch wirklich nicht mehr viel Kommunikation statt. Okay. Das sind dann schon eingespielte Routinen. Was würde mich rausbringen? Das kann ich natürlich jetzt hier auch nicht zu laut sagen. Nicht, dass die Konkurrenz dann das noch mithört. Aber in der Regel ist es dann schon, wenn ich einmal in diesen Tunnel gehe, musst du dir das wirklich so vorstellen, wie wenn die Persönlichkeit dann auch switcht. Also ich beschreibe das auch immer so, dass ich, wenn ich eine Startnummer anhabe, dann bin ich ein ganz anderer Mensch wie jetzt bei dir in dem Gespräch. Und da sollte sich auch, sonst kommst du auch nicht so weit, da sollte sich im besten Fall auch nicht zu viele Unwegsamkeiten in meinen Weg stellen, weil ich bin dann schon auch jemand, der da mit Vollkaracho eben auch mit dem Kopf durch die Wand rennt und dann einfach von der Persönlichkeit her, normalerweise bin ich ein sehr flauschiger, angenehmer Typ, glaube ich, aber da bin ich dann schon auch sehr durchsetzungsfähig, sagen wir es mal so.
Patrick, wir müssen über Ernährung sprechen. Und das passt ganz gut, weil Patrick Lange ist heute mein Gast im Sonntagstalk, einer der weltbesten Triathleten. Ja genau, Triathlon, das mit den fast 4 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern Radfahren und dann noch einen ganzen Marathon hinterher schieben. 10.000 Kalorien verbrennt ein Triathlet auf der Langdistanz. Und du bist Vegetarier. Woher bekommst du dein Eiweiß? Ich glaube, so viel Proteinshakes kann man ja gar nicht trinken.
Doch, die Produkte sind mittlerweile schon so gut. Es gibt gute pflanzliche Alternativen und da kann man den Proteinhaushalt doch sehr, sehr gut decken. Und von daher habe ich da absolut keine Probleme.
Wie reagiert der Körper auf eine Umstellung? Also wenn man jetzt sagt, ich habe vorher auch Fleisch gegessen, ich lasse es jetzt weg, bin Vegetarier. Merkst du das an deinen Reaktionen deines Körpers?
Es ist immer super wichtig, Körpergefühl einen großen Platz einzuräumen. Und bei mir war es so, dass ich eben gemerkt habe, dass ich mit einer fleischarmeren, vor allen Dingen schweinefleischarmeren Diät mich einfach besser fühle, dass der Verdauung besser tut und meine Trainingseinheiten einfach leichter von der Hand gehen, weil eben diese Produkte nicht so lange im Verdauungstrakt liegen. Und
Also der Körper regeneriert auch schneller?
Meiner ja, das muss man aber individuell rausfinden und man kann ja auch damit einfach spielen. Man muss ja nicht gleich sagen, von heute auf morgen, ich bin jetzt Vegetarier, Veganer, Frutarier, sonst irgendwas, sondern ich finde es immer wichtig, dass man einfach immer ein bisschen was ausprobiert. Der Körper verändert sich ja auch. Man verträgt mal was besser, was schlechter und da einfach offen zu sein, rumzuspielen und da offen für Neues zu sein, ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig.
Du hast jetzt Verdauung erwähnt oder sagst genau nach dem, erst schwimmst du, dann frühstückst du. Das heißt, du beobachtest ja auch deinen Körper schon ganz genau, noch sehr viel genauer als wir das vielleicht machen, wenn wir dann in die Redaktion oder in unseren Job, in die Schule gehen, in die Uni gehen. An einem ganz normalen Trainingsplan, wie sieht dann dein Essensplan aus, Patrick?
Es gibt keinen Essensplan, das ist mir auch ganz wichtig. Mein Leben ist so durchgeplant und durchgetaktet durch das Training, dass ich da nicht noch eine zusätzliche Planung fürs Essen haben will. Ich zähle auch keine Kalorien, wenn ich mal ein paar mehr Kalorien zu mir nehme, als ich vielleicht sozusagen verbraucht habe, dann ist das auch nicht schlimm, sondern mir geht es darum, dass ich mich möglichst frisch, möglichst gesund, möglichst regional ernähre und da einfach auf mein Körpergefühl höre. Und wenn ich dann auch überlege, wie viel Kohlenhydrate ich in einem harten Trainingstag verbrauche, wenn ich all diese ganzen zuckerhaltigen Gels und Isodrinks eben trinke, dann ist es für mich genauso wichtig, da auch einen guten Gegenpol zu haben mit einfach herzhaften Sachen, frischen Sachen.
Okay, und da denkst du auch an die ungarischen Chips, wie ich jetzt gerade? Nein.
Nein, ich bin eher kein Chips-Typ. Ich bin eher so der Gummibärchen-Typ, Gummibärchen und Schokolade. Also okay. Chips reizt mich.
Bist du raus? Okay,
so.
Mehr für mich dann. Alkohol?
Mehr für dich, genau.
Alkohol?
Unter der Saison kein, aber in der Saisonpause trinke ich auf jeden Fall gerne mal ein, zwei Bier und das in guter Gesellschaft. Muss, glaube ich, auch erlaubt sein. Und klar, Alkohol ist jetzt nicht gerade förderlich für eine gute Regeneration. Von daher greife ich dann doch schon eher zum alkoholfreien Weißbier. Das tut auch wirklich gut und das jederzeit gerne und auch öfter als nur 3-4 Mal die Woche.
Wenn wir auf unterschiedliche Sportarten schauen, zum Beispiel beim Fußball ist es der Bänderriss, beim Tennis ist es oft der Meniskus. Gibt es so eine typische Triathletenkrankheit, auf die du achten musst? Also du achtest auf deine Ernährung, du achtest auf deinen disziplinierten Zeitplan. Was ist das bekannte Ironman-Zipperlein?
Das muss man schon sagen, dass das die Stressfraktur ist. Also wirklich dann der Punkt, wo der Knochen einfach nicht mehr die Belastung aushält. Das ist allerdings so. Ich bin ja auch gelernter Physiotherapeut, was mir in dem Bereich tatsächlich auch hier und da zum Vorteil kommt, weil ich eben die Zipperlein sehr, sehr gut einordnen kann und dann auch in der Regel ganz gut schon einschätzen kann, wie ich dagegen steuern kann, auch mit meinem privaten Physiotherapeuten. Und das ist halt der Punkt.
Du hast noch einen Physiotherapeuten, obwohl du ja selber Therapeut bist. Du kannst dich ja nicht selber nach einem Rennen als Physiotherapeut behandeln und dir alleine die Wadenmuskeln entspannen.
Genau, das geht schlecht. Da brauche ich schon jemanden, der das dann für mich macht. Ich bin sicherlich kein einfacher Patient, glaube ich, wenn man dann auch gewisse Vorstellungen hat, wie sowas richtig auszusehen hat. Aber ich habe dann einen sehr, sehr guten Physio an der Hand und mit dem bin ich da im offenen Austausch. Und ich will nur darauf hinaus, dass ich glaube schon die Zimperlein einfach ganz gut einordnen kann und dann eben ganz gut gegensteuern kann. Und ich bin Klopferholz, zum Glück von Verletzungen in den letzten Jahren verschont geblieben, hatte da bis auf eine Schulter-Eckgelenksprengung, die durch einen Radsturz aber entstanden ist, tatsächlich gar keine Probleme. Diese Verletzungen vom Radfahren, einfach die Stürze, das ist natürlich auch noch eine hohe Gefahr, die man einfach mit einpreisen muss. Ja. Aber in der Regel komme ich da ganz gut durch, zum Glück.
Wie steht's denn eigentlich, Patrick Lange, du bist dreifacher Weltmeister im Triathlon, um den Nachwuchs im Triathlon? Triathlon-Abteilungen sind ja eher selten in Vereinen, oder?
Das würde ich gar nicht so sehen. Der Triathlon ist weiter auf dem aufsteigenden Ast. Mhm. Wir haben auch im Profibereich wirklich sehr vielversprechende Nachwuchstalente, die schon Aufsehen erregen konnten. Mit Rico Bogen zum Beispiel, auch einen amtierenden 73-Weltmeister. Und also da mache ich mir um die Zukunft des deutschen Triathlons tatsächlich keine Sorgen.
Okay, wir reden über die jüngeren Männer. Wir reden jetzt nicht über die in der Midlife-Crisis, die sich dann plötzlich zum Triathlon hingezogen fühlen. Das ist ja so ein bisschen wie die Harley der 2000er. Ist es jetzt, hey, ich habe die körperlichen Voraussetzungen, ich laufe noch mal kurz einen Triathlon. Wir reden über junge Talente. Also da machst du dir keine Sorgen um den Nachwuchs, wenn du schaust.
Nein, da mache ich mir keine Sorgen um den Nachwuchs. Worum ich mir wirklich Sorgen mache, ist generell der Status des Sports in unserer Gesellschaft.
Inwiefern?
Ich fand es erschreckend, dass man sich gegen eine olympische Bewerbung ausspricht. Ich finde, wenn man gerade jetzt die Spiele in Paris gesehen hat, was solche olympische Spiele auch in Deutschland bewirken könnten, wenn man da Paris als Vorbild nimmt, finde ich, ist eine Sache, die wir gesellschaftlich einfach irgendwie mal diskutieren sollten.
Okay.
Ich habe das Gefühl, dass der Sport im Allgemeinen, vor allen Dingen bei den Kindern, immer mehr an Wichtigkeit und ja zeitlicher Kapazität auch verliert. Und das finde ich total schade, weil Sport muss ja nicht so ausgeführt werden, wie ich ihn mache, auf allerhöchstem Niveau mit super Commitment, sondern einfach in Bewegung zu sein, draußen zu sein, an der frischen Luft und sich gesund durch den Alltag zu bewegen, muss, finde ich, wichtiger Teil der Erziehung sein. Mhm. Und das findet meiner Meinung nach zu wenig statt. Und da kann ich nur dazu aufrufen, die Kinder einfach zu sozialisieren auch ein Stück weit, finde ich extrem wichtig.
Ja, da würde ich dich unterstützen, dass wir auch Sporthallen wieder renovieren, dass Kommunen dafür Absolut. Geld bekommen, dass Sportunterricht nicht als erstes gestrichen wird. Was braucht es denn Absolut. An Equipment? Kannst du so 3-4 Punkte nennen, ganz kurz? Ein Rad muss es ja nicht gleich für zigtausend Euro sein, wenn man einsteigen will, ja?
Nein, ganz und gar nicht. Ich habe auch meinen ersten Triathlon mit einem total klapprigen alten Rennrad gemacht, mit Rahmenschalthebeln noch. Mhm. Also das Ding haben wir auch irgendwo im hintersten Eck im Schuppen gefunden. So, von dem her, eigentlich brauchst du für den Triathlon nicht viel. Du brauchst eine Badehose, eine Schwimmbrille, dann brauchst du ein halbwegs fahrtüchtiges Fahrrad und ein paar Laufschuhe und dann geht's schon los.
Und ehrlich gesagt gibt es ja immer wieder auch so Team-Relays, die angeboten werden, super Sprintdistanzen, genau. Man muss ja jetzt nicht gleich auf die Langdistanz gehen. Was ist denn ein gutes Alter? Wann sollte man denn anfangen, wenn man dann tatsächlich merkt, oh, ich kann Radfahren, Schwimmen und Triathlon, mein Körper macht das mit, wenn es dann eine Profikarriere werden soll? Gibt es da ein Alter?
Boah, das ist super schwierig zu sagen. Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Vorgeschichte an. Also ich persönlich bin zum Beispiel davor Mountainbike-Rennen gefahren und habe dann den Quereinstieg gemacht mit 17, was für damalige Verhältnisse schon relativ spät war, weil das Schwimmen als technische Sportart, je älter du wirst, desto schwerer wird es, das zu erlernen. So
Ganz
ehrlich
kurz,
muss man sein.
Lieber Patrick, du bist nicht nur Mountainbike gefahren, du warst hier Hessenmeister. Dann gab es einen dummen Fahrradsturz, eine Verletzungspause und dann hast du gesagt, oh, ich mach mal Triathlon. Und da bist du 2004 dann Hessenmeister geworden. Also und konntest als Kind auch nicht stillsitzen. Aber gut, das nur nebenbei.
Ja, ich bin auch Go-Kart-Rennen gefahren. Ich habe Fußball gespielt. Also bin da schon relativ vielseitig unterwegs gewesen. Und meine Eltern haben das in der Jugend auch immer unterstützt. Mein Vater ist selber Marathon gelaufen und so. Also von daher, das Verständnis für Sport ist da schon früh auch geschult worden. Und von daher, es ist, nochmal zurückzukommen auf das Alter, wann ist der perfekte Alter, das gibt es de facto nicht. Mhm. Laura Philipp zum Beispiel ist dieses Jahr Weltmeisterin geworden oder 2024 Weltmeisterin geworden und die hat tatsächlich das Schwimmen erst mit 24 gelernt und ist jetzt Weltmeisterin. Also es gibt kein perfektes Alter und gerade für die Hobby-Triathleten einfach ausprobieren und schauen, wie weit man kommt und da einfach den Anspruch zu haben, einfach besser zu werden und mehr Spaß zu haben. Das ist, glaube ich, das, was im Fokus steht. Und dann kann man wirklich auch mit kleinen Distanzen anfangen, vom Volkstriathlon. Die dauern in der Regel etwas mehr als eine Stunde. Und das schafft ein halbwegs fitter Mensch, der jetzt ja nicht Couch-Potato ist, schafft das. Das kriegt man, glaube ich, hin. Und wenn man dann merkt, okay, der Triathlon-Virus hat mich gecatcht und infiziert, dann kann es auch gerne weitergehen.
Wenn einer den Triathlon für sich entdeckt, dann eins ist klar, für die Partner und für die Partnerin heißt das dann eben doch, der ist ja ganz schön viel auf dem Rad unterwegs, der läuft viel. Zahlen Partner, Partnerinnen einen Preis? Bei dir ist es jetzt ein Beruf, aber auch für diejenigen, die das als Hobby ausüben?
Also ein Preis ist natürlich, dass man einen fitten und gesunden Partner hat und im besten Fall entsteht dann ein Mitsog-Effekt, in der auch die Gegenseite sozusagen mit in einen fitten und gesunden Lebensstil gezogen wird. Und von daher, glaube ich, muss man die Triathleten auch nicht als die unbedingt so als die Sozialmonster darstellen. Es gibt auch genügend Hobby-Triathleten, die Beziehung und Leben ganz gut vereinen können.
Okay. Aber das ist natürlich schon immer, das ist doch schon immer wieder ein Thema. Oder was muss man beachten? Die Liebe, wenn man sich jetzt in einen Triathleten verliebt, was muss man beachten?
Man muss natürlich schon, glaube ich, beachten, dass der Triathlet als solches ein relativ freiheitsliebender Mensch ist und gerne einfach sich körperlich betätigt. Und ich glaube, Kommunikation ist da ganz, ganz wichtig. Ich glaube nicht, dass es, dass ein Triathlet nicht auch mit einem unsportlichen Menschen zusammenleben kann. Aber ich glaube, wie in jeder guten Beziehung muss man eben die gewissen Freiheiten und Freiräume ganz bereit sein einzuräumen, um aufeinander zuzugehen und genauso wie der Partner dann vielleicht bei einem Wettkampf mal unterstützt und mitkommt und das nicht unbedingt vielleicht gut findet, gibt es vielleicht dann auf der Gegenseite dann auch das Wellnesswochenende, was dann der Triathlet dann sozusagen auch dazu beisteuern kann. Also ich finde, es ist wichtig, dass man da ein gutes Gleichgewicht findet.
Und wenn es gut läuft und wenn man den Partner, Partnerin gut unterstützt, dann kommt man ja vielleicht auch nach Hawaii. Das muss man ja auch immer noch mal im Hinterkopf haben.
Stimmt, das aber ist natürlich ein gutes Argument.
Das würde ich noch mal mit reinlegen in die Waagschale, lieber Patrick. Aber sag noch mal, haben wir denn mit Jan Frodeno, mit dir, mit deinem Talent, mit Sebastian Kiene, mit Faris Alsultan, mit Norman Stadler, mit Timo Bracht, haben wir gute Bedingungen für Triathlon hier in Deutschland?
Ja, ganz offensichtlich, oder? Du hast jetzt gerade viele Ironman-Champs aufgezählt. Da kommen noch viele dazu. Mhm. Und absolut. Also ich glaube schon, dass Deutschland wieder ganz oben, spätestens seit letztem Jahr, auf der Triathlon-Karte steht. Und natürlich haben wir auch unsere Problemchen. Schwimmbad ist so das größte, sag ich mal, Problem in Anführungszeichen. Viele Schwimmbäder werden geschlossen. Man hat den Kampf um die Wasserflächen. Man muss sich im Kampf mit der Oma auf der Schwimmbahn tatsächlich ein dickes Fell zulegen ab und zu, wenn man im öffentlichen Betrieb schwimmt. Aber prinzipiell
gut, für die Oma ist es auch nicht leicht, lieber Patrick. Die hat
deine
Wellen, wenn du an ihr vorbei rauscht.
Ja, die Haare dürfen natürlich nicht nass werden im Schwimmbad, das ist ganz wichtig. Ja,
aber das würdest du sagen, ist das Hauptthema. Also wir haben ja in allen unterschiedlichen Regionen immer wieder Wettkampfangebote. Du hast es vorhin gesagt, auch für die Laien und für die Profis. Man kann überall mitmachen. Man sollte dann vielleicht in die Nähe eines funktionierenden Schwimmbades ziehen. Oder man könnte sich auch anmelden für den 29. Juni 2025. Weißt du, was du da schon machst?
Ich vermute, da wird der Ironman in Frankfurt stattfinden.
Ganz genau. Ironman Frankfurt European Championship. Macht Spaß, auch nur zuzugucken an der Strecke und wird, glaube ich, auch beim HR-Fernsehen übertragen. 2018 warst du ja Dritter, 2019 ging es dir vom Magen her schlecht und das war auch das Jahr, in dem deine Mutter ganz schwer an Krebs erkrankt ist und gegen den Krebs gekämpft hat. Bist du denn wieder am Start?
Ich werde am Start sein in Frankfurt, freue mich auf mein Heimrennen und wie du sagst, also ich freue mich auch über jeden, der da an der Strecke steht und mich nach vorne schreit. Das ist nämlich wirklich ganz toll in Frankfurt, gerade der Marathon in der Innenstadt. Es sind 4 Runden, wenn man sich klug positioniert und die Brücken, die es ja in der Vielzahl gibt, da in Frankfurt clever nutzt, dann kann man uns Athleten auch wirklich ganz, ganz oft sehen, ganz, ganz oft anfeuern. Ich glaube auch, dass das Feld dieses Jahr wieder extrem gut besetzt sein wird. Es geht schließlich auch um die Europameisterschaft. Und für mich geht es eben auch darum, so ein bisschen diesen Frankfurt-Fluch endlich zu besiegen. Also ich habe alle möglichen Rennen rund um den Globus gewinnen können, außer dieses Rennen in Frankfurt.
Okay, dann drücken wir die Daumen, dass du diesen Frankfurt-Fluch in diesem Jahr loswirst. Lieber Patrick, der nächste Ironman auf Hawaii in der langen Distanz ist ja erst wieder 2026, also nächstes Jahr. Lass dich mal kurz nachrechnen. Dann bist du ja auch schon 40, oder?
Komplett richtig. Das ist dann im Jahr 2026 die ganz nächste Austragung auf Hawaii. Und das steht ganz, ganz oben auf meiner Liste, da nochmal nach Hawaii zu gehen und ja, die jungen Wilden noch ein bisschen ärgern.
Wann ist Stopp? Wer sagt dir das? Dein Perso, deine Frau oder dein Körper?
Also ich glaube, es ist schon so, dass ich das einfach spüren werde. Ich glaube, aktuell ist es so, dass ich mich körperlich immer noch verbessern kann. Da einfach auch wirklich richtig Bock habe, mich zu quälen, Tag ein, Tag aus dafür. Und wenn dieses Gefühl irgendwann mal nicht mehr vorhanden ist, ist es, glaube ich, dann ganz wichtig, auch den richtigen Zeitpunkt zu finden. Mhm. Das ist nicht leicht. Gerade wenn man so große Erfolge hatte, dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wie möchte ich jetzt aus meiner Sportart, aus meiner geliebten Sportart rausgehen? Für mich ist die Entscheidung klar, dass ich mich schon verabschieden möchte, wenn ich noch konkurrenzfähig bin. Mhm. Und von daher ist das jetzt nun auch überschaubar, denke ich. Also ich werde jetzt nicht noch 5 Jahre oder in 5 Jahren sagen, mir auf die Brust trommeln und sagen, ich will Weltmeister werden, sondern es ist schon ein überschaubarer Zeitraum, glaube ich. Und das werde ich jetzt auch ab diesem oder ab nächstem Jahr dann auch wirklich immer neu bewerten am Anfang der Saison und da im guten Austausch mit mir selber einfach stehen und dann zur gegebenen Zeit dann auch sagen, okay, dann war's das und das letzte Jahr steht an, das werde ich dann natürlich auch verkünden, weil ich glaube, es ist dann auch nur gerechtfertigt, dass man dann auch sich gescheit verabschiedet von seinen Fans und Supporter.
Dann läufst du nochmal alle Wettbewerbe, die angeboten sind, räumst überall nochmal ab und dann danach mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Kann man in der aktiven Profizeit schon darüber nachdenken, was dann danach kommt? Kurze Antwort.
Das sollte man. Ich habe da auch schon einige Pläne und die werde ich dann zu gegebenen Zeit auch veröffentlichen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich mit der Zeit nach der Karriere befasst.
Dann kommst du einfach wieder und wir reden drüber, lieber Patrick Lange. Wir sind fast am Ende von unserem Sonntagstalk-Gespräch. Eine Frage habe ich noch. Wir spielen sehr, sehr viele Songs hier, weil wir ein Popsender sind. Bester Song auf deiner Playlist fürs Lauftraining?
Boah, da tue ich mich immer total. Natürlich, total schwer. Da erwischt du mich auf dem kalten Fuß. Linkin Park. Ich höre total gerne Linkin Park.
Okay, das ist gut. Sonst kannst du natürlich auch immer HR3 oder SR1 einfach dir einfach aufs Ohr legen. Das passt ja dann auch immer.
Das funktioniert immer.
Wir danken dir für dieses Gespräch. Ich danke dir von Herzen. Ich wünsche dir, dass dein Körper einfach gesund bleibt, dass die Motivation stimmt und dass du weiterhin Erfolge abräumen kannst. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
120 Triathlons am Stück. Das geht auch. Extremsportler Jonas Deichmann ist Ultratriathlet und erzählt uns jetzt im Interview-Podcast von Die blaue Couch des Bayerischen Rundfunks darüber. Und wenn's euch in den Laufschuhen juckt, im Podcast des Fitnessmagazins von BR24 hört ihr Tipps, wie ihr auch im Winter zu Läuferinnen und Läufer werden könnt. Mit dem Schwimmen und Radfahren fangen wir dann im Sommer an. Alles drin in der ARD-Audiothek.